Guten Morgen, liebe Geschwister. Danke für den Hinweis, Wolfgang, für das Aufzeichnen. Jetzt klappt es. Hoffe, ihr habt alle gut geschlafen, seid ausgeruht vom gestrigen Tag, gestärkt für den neuen Tag. Und so wollen wir uns auch heute wieder stärken lassen vom Herrn, der gemeinsamen Anbetung. Und dazu wollen wir beginnen mit einem Lied. Die Frage dazu, wer singt eins, wer wünscht eins?
Ja, ich hätte einen Vorschlag aus dem schwarzen Lied 115, 115.
O Vater, euch gesegnet bin ich in Eden schon, weil du mir bist begegnet in dem geliebten Sohn. Er ist die höchste Gabe, nichts Höheres hattest du, und weil ich ihn jetzt habe, hat meine Seele Ruhe. Ich weiß, dass du mich liebest und väterlich mich pflegst, dass du mir alles gibest, mich stets mit Langmut trägst, wohin ich mich mag wenden, folgt deiner Liebe mir. Ich ruhe in guten Händen, es trennt mich nichts von dir. Wie könnt ich ängstlich sorgen, da du mein Vater bist? Du bist es heut und morgen, dein Herz mich nie vergisst. Du wirst mich nie beschämen, weil du mich heilig liebst. Ich werde reichlich nehmen, was gut ist, du mir gibst. Du sorgst für alle Dinge, so weise, treu und gut. Nichts ist dir zu geringe, ich steh in deiner Hut. Ich ruh in deiner Liebe, so selig und so frei, und wenn mir nichts mehr bliebe, dein Vaterherz bleibt treu.
Ja, großer Gott im Himmel, wir danken dir für deine große Gabe, die du uns gegeben hast. Und in dieser Gabe du deine Liebe an uns gezeigt hast. Und wenn wir jetzt in Ruhe sind, so ist dein Gnadenwerk, das du hier auf der Erde getan hast, so enorm groß, dass wir es uns nicht vorstellen können. Und wir dürfen heute dich loben dafür, was du für uns getan hast. Und dass wir einander erzählen, können von dieser Ruhe her, die du uns gegeben hast in dir. Amen.
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 Könnten wir das Lied Nummer 141 singen? Lied 141.
Heilige Gott und Vater, vor dich will jetzt treten und durch Christum dich anbeten. Du hast aus den Sünden uns für dich erkoren, durch den Geist uns neu geboren. Ehre dir für und für, dir wird Lob gesungen, bald von vieler Zungen. Du bist hoch zu loben, jetzt schon soll erschallen, Ruhm von deinen Heiligen allen, in den Sohn erhoben, zu des Thrones Höhe, rufen wir in heiliger Nähe. Herrlichkeit, dir allzeit, preis sei deinem Namen. Heil, o Gott, dir Amen.
Unser teurer Gott und Vater, oh, was ist es für ein Segen, dass wir dich gemeinsam loben und preisen können, ob deiner Gnade, deiner Güte, deiner Barmherzigkeit, dass du ihn, deinen Sohn, gesandt hast, den Schöpfer, dass er kommt, um als Erlöser hier auf dieser Erde zu leben und das Leben zu geben. Und wir danken dir von ganzem Herzen für diese deine ewige Liebe, die du gezeigt hast in der Dahingabe deines Sohnes. Amen.
Amen.
Ich möchte ganz kurz einen Abschnitt aus Johannes Kapitel 17 lesen. Ich habe heute das gelesen und es hat mich einfach so berührt. Wie der Herr zum Vater spricht, vom Vater spricht, was dem Vater ist, was dem Sohn ist und in was wir sind. Es ist wunderbar, diese Zusammenhänge, diese Tiefe, die das hat, diese Liebe. Johannes 17, Vers 6. Ich habe deinen Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für sie, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Herr Jesus, wenn wir solche Worte von dir lesen, aus deinem ganzen Wort, wie du gebetet hast zum Vater, dann können wir nur in Ehrfurcht vor dir stehen und dankbar sein für das, was du bist, was der Vater ist, was dem Vater ist und was er dir gegeben hat und dass wir dir gegeben sind und jetzt deine Worte und dein ganzes Wort bewahren dürfen, wollen, in unseren Herzen haben und wir danken, dass du auch immer wieder in unseren Herzen diese deine Worte aufgehen lässt, dass wir diese Liebe sehen, die du zu den Menschen hast und dass jeder Mensch das auch für sich in Anspruch nehmen kann, wenn er im Glauben dich erkannt hat und zu dir kommt und seine Sünden bekennt und so durch dein wunderbares Werk am Kreuz auch gerettet werden kann. Können einfach nur in Anbetung vor unserem Gott und Vater erscheinen und dich anbeten. Amen.
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 Ja, wir haben gerade die schönen Verse aus Kapitel 17 gehört, das Johannesevangelium, für die Sein. Und vielleicht lese ich jetzt mal ein oder zwei Verse aus dem Kapitel 14 von Johannes. Vers 12, Kapitel 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Größere Werke als der Herr Jesus, als er auf Erden wandelte. Er ist eigentlich nicht weit gekommen, geografisch. Er ist vielleicht bis Tyrus oder Sidon gekommen. Ansonsten war er in Galiläa oder in Judäa unterwegs und vielleicht jenseits des Jordans. Aber das ist jetzt nur geografisch. Es gibt die Reichweite des Herrn Jesus. Wie viele Jünger hatte er am Schluss? 120 in Judäa, 500 in Galiläa, mehr nicht. Eigentlich jetzt nicht so schrecklich viel. Aber wir haben ja in der Apostelgeschichte gelesen, wie nach Ausgießen des Heiligen Geistes am Pfingsten die größeren Werke angefangen haben. Es wurden am Pfingsttag 3000 Menschen getauft und später nochmal 5000, als das Wunder geschah, das der Petrus und Johannes im Tempel verbracht haben, indem sie den Gelähmten zum Laufen gebracht haben und eben dann auch die Botschaft verkündigt haben, das Evangelium. Oder der Apostel Paulus, wie viele Menschen hat er erreicht, wie viele Gegenden. Oder auch die anderen, die am Pfingsten sich bekehrt haben und dann in ihre Heimat zurückgingen. Und heute, ja, die ganze Welt erreicht, wenn sie es denn hören will, aber sie ist erreicht oder sie wird erreicht. Ja, wir sind überall und können größere Werke tun, nämlich die Menschen erreichen. Und wir können sie zwar vielleicht nicht heilen oder gesund machen, Aber sie können ihnen was viel Größeres geben. Wenn sie sich bekehren, dann bekommen sie durch den Geist Gottes ewiges Leben. Wenn wir ihnen die Worte sagen, die wesentlich sind, bekommen sie, wenn sie sich bekehren wollen, wenn sie sich bekehren, bekommen sie ewiges Leben. Und ich denke, das steckt alles und vielleicht noch viel mehr, was in diesem größeren Werke steckt, was der Jesus da in Kapitel 14, Vers 12 gesagt habe, wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Vielleicht noch eine Randbemerkung. Wieso ist uns das gelungen? Er hat den Geist Gottes gegeben, den Sachwalter, der in uns wohnt, der praktisch anstelle Christus, anstelle Christi in uns ist. Und somit ist kein Mensch, der an ihn glaubt, der den Geist Gottes hat, weit entfernt vom Herrn Jesus. Er ist immer ganz nah, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und er musste aber er musste erst das Werk vollbringen. Das war im Kapitel 14 noch vor ihm liegend, aber unmittelbar. Die Stunde war da, wo er ans Kreuz gehen musste und die Strafe bezahlen musste. Ich möchte noch danken. Jesus, hab Dank, dass du in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz, dass du, der sündlose eine, zur Sünde gemacht wurdest, stellvertretend für uns alle und hast die ganze Welt erkauft. Und jeder, der glaubt, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist zum ewigen Leben durchgedrungen und darf und soll weiterhin Botschafter sein, Gesandter sein für dein wunderbares Evangelium, damit noch mehr Menschen, damit so viele wie möglich eingehen zu dir. Hab Dank, Jesus, dass du dies alles bewegt hast. Amen.
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 Man kann das nur unterstützen, also diese Ankündigung, was der Herr Jesus gesagt hat in Johannes 14 und auch die Hinweise von Wolfgang. Der Jesus Christus ist in den Himmel aufgefahren und er hat vom Himmel her den Heiligen Geist gesandt, sodass jetzt das Thema in der Apostelgeschichte, und wir sind heute immer noch in der Apostelgeschichte in der Hinsicht, Folgendes ist, dass es jetzt nicht mehr um den Leib geht, den Leib heilen, das ist völlige Nebensache, kann es geben durch Gebetserhörung. Es geht um das ewige Leben und das konnten die Jünger während den 4 Evangelien niemandem weitergeben, weil der Heilige Geist noch nicht da war. Sie konnten jemanden zum Herrn führen, dass er errettet wurde. Aber das ewige Leben kam erst, als der Herr Jesus auf Erden war, den Heiligen Geist auf Erden gesandt hat. Ich muss immer unterscheiden zwischen ewig Leben, das tut jeder Errettete, zum Beispiel Abraham. Aber er hatte das ewige Leben nicht, das haben wir.
Ich will gerade noch ein paar Verse zu dem Geist Gottes sagen, die ja auch in Kapitel 14 und 15, 16 stehen. Zunächst mal Vers 16, Kapitel 14, Vers 16. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber kennet ihn, denn der bleibt bei euch und wird in euch sein. Dann haben wir Kapitel 16. Ich lese meine Maus. 16, da ist es. Vers 13, Kapitel 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Dann habe ich noch zwei, drei weitere Verse. 1. Korinther, Kapitel 2. Da lese ich den Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche aber beurteilt alles, er selbst aber wird von niemand beurteilt. Und ein letzter, Kapitel 3, 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 16. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das noch ergänzend dazu.
Vor dem Lied 1 noch einen zusätzlichen Gedanken. Man kann sich gut merken, was du jetzt gesagt hast. Kapitel 14 sendet der Vater. Kapitel 15 sendet der Sohn. In Kapitel 16 kommt der Heilige Geist selber. Die ganze Gottheit ist daran beteiligt, am Kommen des Heiligen Geistes. Zuerst der Vater, dann der Sohn, dann der Heilige Geist. Kapitel 14, 15, 16. Lied 1.
Du, o Gott, den wir bekennen, du bist einzig Gott zu nennen. Außer dir ist keiner mehr, dir zu rechten auf dem Throne zeigest du in deinem Sohne. In der jetzt ist aller Herr, Gott mit dir und Ruhe. Denen die Versöhne seinen Heiligen Geist gesandt. Dieser eine Geist in allen wirkt nach deinem Wohlgefallen. Dass der Sohn jetzt bekannt. Jesu, dir sei Macht und Ehre, dich erhöhen der Heiligen, höre alle Engel dienen dir, alle deiner Hände bis an aller Welten Ende. Gab dein Gott und Vater dir, und auch wir sind dir gegeben, ewiglich mit dir zu leben, deine Herrlichkeit zu sehen, deine Ehre und Macht zu teilen, dir zu rechten, dort zu weilen, deinen Ruhm stets zu erhöhen.
Ich möchte auch noch was sagen. Eben am Schluss haben wir gerade noch gesungen. Und auch wir sind dir gegeben, ewiglich mit dir zu leben, deine Herrlichkeit zu sehen, deine Ehr und Macht zu teilen, dir zur Rechten dort zu weilen, deinen Ruhm stets zu erhöhen. Ja, wir haben schon gesehen, eben, das geht ja durch den Geist, durch den Heiligen Geist an, aber auch wie Johannes 17, weil der Herr Jesus zum Vater gebetet hat. Wie das geht, ist ja dann durch den Heiligen Geist, aber dass wir in Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn kamen, ist sicher der erstens der Grund, der Jesus ist eingestanden für die Seinigen. Und dann eben durch den Geist ist das geschehen. Und ein Bild aus dem, eben, dass wir dann nahe stehen, dass wir nahe kommen in einem Bild noch, aus Jeremia 35. Das ist mir letztmals aufgefallen beim Durchlesen. Jeremia 35, es geht um, da sind ja die Juden im schlechten Zustand vor der Eroberung von Nebukadnezar. Und Jeremia hat ja da das Bild von den Rekabitern genommen. Die Rekabiter. Im Kapitel 35, nicht viel, nur mal Vers 5. Und ich setzte den Söhnen des Hauses der Rekabiter Kelche mit Wein gefüllt und Becher vor und sprach zu ihnen, trinket Wein. Aber sie sprachen, wir trinken keinen Wein, denn Jonadab, der Sohn Rekabs, unser Vater, hat uns geboten und gesagt, ihr sollt keinen Wein trinken, weder ihr noch eure Kinder ewiglich. Und ihr sollt kein Haus bauen und keinen Samen säen und keinen Weinberg pflanzen, noch sie besitzen, sondern in Zelten sollt ihr wohnen alle eure Tage und so weiter. Das ist ja interessant, oder? Sie gehorchten jetzt dem Jeremia nicht, sie gehorchten ihrem Vater. Und das war ja eigentlich Jonadab, der Ur-Ur-Urgroßvater. Der hat gelebt etwa 250 Jahre vorher, dort bei Jehu, als Jehu Gericht ausübte. Das war der Vater, das sind die Nachkommen. Und die hielten sich daran, immer keinen Wein zu trinken, eben keine Häuser zu bauen, sondern in Zelten. Das sind eigentlich die wahren Hebräer. Oder weil der Zustand schlecht war, sah der Vater schon keine Häuser bauen, noch nicht. Und dann noch Vers 15. Vers 15. Und ich habe alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, zu den Juden. Oder zu den Juden gesandt. Alle meine Propheten zu euch gesandt, früh mich aufmachend und sendend. Eben, das sind so früh mich aufmachen, das kommt gleich etwa 11-mal vor. Im Jeremia, also der Prophet redet zu den Juden, dass sie eben früh mich aufmachten und sendend und habe gesprochen, kehre doch um. Das kommt auch x-mal vor in Jeremia. Kehret doch um, ein jeder von seinen bösen Wege und machet eure Handlungen gut und wandelt nicht anderen Göttern nach. Vers 15 am Schluss. Aber ihr habt euer Ohr nicht geneigt und nicht auf mich gehört. Haben sie gar nicht mehr bei Jeremia. Es ist unglaublich. Eben das geht, das Bild, oder? Und die Rekabiter, die haben geglaubt, gehorcht. Oder das ist. Und dann, noch am Schluss, Vers 18. Und Jeremia sprach zu dem Hause der Rekabiter: So spricht Jehova, der Heerscharen, der Gott Israels: Weil ihr dem Gebot Jonadabs, eures Vaters, gehorcht und alle seine Gebote bewahrt und getan habt, nach allem, was er euch geboten hat, darum spricht Jehova, der Heerscharen, der Gott Israels, also: Es soll Jonadab, dem Sohne Rekabs, nicht an einem Manne fehlen, der vor mir stehe alle Tage. Oder vor allem wegen dem habe ich das gelesen, wegen diesem Satz. Oder? Nicht fehlen an einem Manne fehlen, der vor mir stehe alle Tage, oder? Wunderbar. Eben wie auch eben wir sind zum Herrn gekommen, eben durch Geist, durch Umkehr, durch Glauben. Und die Rekabiter, ich weiß gar nicht, was das waren aus Israel, das ist nicht mal klar, aber von ihnen wird kein Mann fehlen, weil sie eben gehorcht, geglaubt haben oder so lange. Das kommt eigentlich vor Opfer. Oder Gehorsam, oder? Gehorsam kommt eigentlich vor Opfer. Ja, genau, möchte ich noch danken. Ja, unser Gott und Vater, Herr, wir möchten deinen geliebten Sohn erheben, weil wir durch ihn nahegebracht sind, weil er so eingestanden ist für bezüglich den Menschen, für die Seinigen, und wir jetzt hinzutreten können, um ihn, deinen geliebten Sohn, vor dir zu erheben. Ja, wir rühmen und erheben ihn für sein wunderbares Werk, Erlösungswerk. Amen.
Amen.
Könnten wir das Lied Nummer 50 singen? Lied Nummer 50.
Oliver, du sagst es jeweils einfach, wenn ihr wollt singen. Okay, dann singen wir jetzt. Lied 50. Wir haben schon geräuspert, jetzt können wir singen.
Weißt wohl, wie du Jesus süße Ruh, bist vom Vater auserkoren, zu erretten, was verloren. Weißt wohl, wie du Jesus süße Ruh, du gingst in den Tod, litt Angst und Not, bist am Kreuz für uns gerichtet, hast der Sünde Macht vernichtet, kein Gericht mehr droht. Du gingst in den Tod. Deine Liebe macht, hat das Werk vollbracht. Und zum Vater, der hernieder dich gesendet, gingst du wieder, als das Werk vollbracht. Deine Liebe macht auf des Vaters Thron, trägst du jetzt die Kron, bist als Sieger hoch erhoben und durch Gott verherrlicht oben, trägst die Ehre Kron. auf des Vaters Thron. Herr, du kommst zurück, o welch sinnig Glück, für das Thronshaus Kampf und Leiden hin zu dir zu ewigen Freuden. O welch selig Glück, Herr, du kommst zurück.
Vielleicht auch noch einen kurzen Gedanken zu Jeremia 34, diesen Rekapitern. Wir sehen ja schon in 1. Mose 12, dass Abraham der Vater vieler Nationen sein wird. Eine für uns die bekannteste, aber nicht die größte, ist Israel, aber ist nicht die größte. Es gibt größere Nationen aus Abraham. Und aus einer dieser Nationen haben wir, Jonadab, die Rekapiter, nämlich von der Ketura. Die kommen dann in Kapitel 25, sieht man, wie Abraham nach Sarahs Tod oder parallel oder vorher, keine Ahnung, steht nicht. Aber aus Ketura haben wir dann die Midianiter. Und die Rekabiter sind Midianiter. Und ein jetzt nicht eben perfektes Volk, aber doch ganz bemerkenswerte Leute hat es auch unter ihnen, selbst in der Linie des Herrn Jesu. Aber hier haben wir eine ganz spezielle Linie, nämlich eben diejenigen, die sich ganz speziell, Martin hat mich gefreut, hat ganz am Anfang gesagt, ja, das sind ja eigentlich Hebräer. Das sind ja eigentlich Hebräer. Und tatsächlich, die haben alle fünf Kennzeichen der Hebräer. Abraham stammt ja von Heber ab, darum der Name Hebräer. Und vielleicht nur zwei Zeichen der Hebräer. Das sieht man in Johannes 16. Wir sind ja Johannes 16 schon gewesen. Ich lese zunächst mal Johannes 16, Vers 22. Da sagt der Herr Jesus, auch ihr nun habt jetzt Traurigkeit. Man muss sagen, der Herr Jesus sagt das hier, nachdem Judas Iskariot gegangen ist. Er konnte noch nicht alles sagen, solange der dabei war. Aber jetzt konnte er sagen, auch ihr habt Traurigkeit. Jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Im Wort Gottes ist das erste Bild für Freude Wein. Wein. Auf was haben die Rekabiter verzichtet? Wein. Hatten sie keine Freude? Die hatten nicht Freude am Wein, aber an wem? An Jehova. An Jehova. Die gingen direkt ins Zentrum, nicht über ein Bild. Und so sieht man bei den fünf Punkten der Rekabiter zum Beispiel, sie hatten keine Häuser. Die wohnten in Zelten. Die hatten keine Häuser gebaut. Und ihr werdet bei jedem Bild etwas Geistliches sehen, das sie näher hatten, wie alle Hebräer zusammen. Die hatten eine intensive Gemeinschaft, sodass sie selbst, wenn an Jeremia gekommen ist, die waren so sicher im Glauben, im Glaubensgehorsam, könnte man schon fast sagen, im Glaubensgehorsam, nur kostbar, diese Familie, schon eine kleine Familie gewesen. Und die gibt es heute noch. Wir kennen sie noch nicht, aber Jehova kennt sie, aber sicher. So wie zum Beispiel keiner von uns kennt die 10 Stämme Israels jetzt, aber einer kennt sie haargenau. Und die kommen hervor, wieder. Noch nicht, aber bald.
nur noch kein Detail, aber eine lebensnotwendige Sache. Was machen wir Europäer, um überleben? Da wird gesät. Systematisch. Weizen, Gerste und was man alles wird gesät. Was haben die Rekabiter gesät? Nichts. Die haben im Vertrauen auf Gott gelebt wie die Vögel. Was säen die Vögel? Gar nichts. Leben die? Ja gut, die nehmen das, was es gibt. Und das ist, wenn wir das auch geistlich verstanden haben, natürlich müssen wir säen. Aber wenn wir geistlich verstanden haben, dass wir aus Glauben leben, nicht aufgrund von Vorsorge, dann haben wir viel von den Rekabitern gelernt.
Mir ist auch aufgefallen, bei diesen Rekabitern, sie wurden ja auch versucht. Also das ist ja, oder wie vielleicht versucht ist das falsche Wort, geprüft, ob sie eben, sie wurden eben wegen des Weines geprüft und haben sich als gerecht erwiesen. Und da kann man sicher auch an den Herrn Jesus denken, der genau auch so geprüft wurde und sich als gerecht erwies, damals, als er in der Wüste war und vom Satan versucht wurde. Das ist mir jetzt so spontan eingefallen, eben wegen diesen Rekabiten.
Oder mit Johannes 15 geredet, da sieht man die Rekabiten natürlich komplett. Warum haben wir völlige Freude, Johannes 15? Weil wir auf den Herrn Jesus reden. Der Jesus hat nämlich gesagt in Johannes 15, ich habe zu euch geredet und jetzt habt ihr völlige Freude. Wenn wir denken, der Jesus redet zu uns durch das Wort Gottes, oder? Und wenn man dann noch etwas nachdenkt über das, was man gelesen hat, dann bekommt man ja fast schon übersteigerte Freude. Das gibt es gar nicht. Das führt einem wirklich in die Anbetung. Wenn wir sehen, wir haben Gottes Wort in den Händen, auf dem Pult, können das lesen und darüber nachdenken und haben völlige Freude durch das, was er uns gegeben hat.
Auch dazu nochmal mit dem Wort Gottes in der Hand. Der Mensch ist ja dazu geneigt, irgendwelche Vorbilder, vielleicht sogar, man sagt Idole, oder haben die ja gerne anbetet. Und das Wort Idol ist ja auch richtig, solange es nicht Gott ist. Das sind dann Abbilder, Götzenbilder. Stars, Politiker, Fußballhelden werden angebetet. Und das macht man als Mensch so, das kommt irgendwie ganz natürlich. Aber dass wir Gott und sein Wort haben, das wird so vernachlässigt, selbst unter den Leuten, die sich Christen nennen, die vielleicht auch wiedergeboren sind, dass man da nicht zuhören kann, was ich sagen will. Der Mensch hat eine natürliche Drang anzubeten, aber meistens ist das fehlgeleitet. Wenn es auf Gott gerichtet ist, ist es die einzig richtige Sache. Und es ist natürlich, dass wir jemand anbeten wollen. Wir wissen ja, dass wir erschaffen sind und einen Schöpfer haben und mit dem Beziehung brauchen. Dazu sind wir so angelegt von ihm. Und wir ersetzen das, oder die Menschen ersetzen das durch was anderes, aber eben die völlige Freude kommt eben dann nur, wenn wir den Architekt, den Urheber des Lebens anbeten.
singen wir noch das Lied 168. 168. Dankt unserem Gott und bringt ihm Ehre, denn er ist freundlich jederzeit. Frohlockt, dass seine Güte währet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, rühmet ihn mit Herz und Munde, er ist allein des Rühmens wert. Ein Lobgesang sei jede Stunde, die seine Güte uns beschert. Du großer Gott bist unsere Stärke, bist unser Licht in dunkler Nacht. Du hast durch wunderbare Werke Heil und Erlösung uns gebracht. Wir waren hoffnungslos verloren, in Welt und Sünden Lust verstrickt. Du hast uns für dich selbst erkoren, des bösen Feindes Macht entrückt. Dich sollen Herz und Zunge loben, erheben deine Majestät. Dein Ruhm, o Gott, sei hoch erhoben, der über alle Himmel geht. Dein Vater antlitz voll Erbarmen bestrahlet uns zu jeder Zeit. Du trägst dein Volk auf mächtigen Armen, du großer Gott von Ewigkeit.
Nochmals einen Gedanken zu Jeremia 34. Also, die erwähnen ja dann einen aus der Linie. Martin hat auch gesagt, wie lang das her schon war. Aber diesen Jonadab, den findet man in Könige. In Könige. Und 2. Könige 10. Und das ist ganz bemerkenswert. Aus dieser Linie, wo die Rekabiter kommen, auch dieser Jonadab herkommt, erinnern wir uns an Mose. Plötzlich hatte Mose während der Wüstenwanderung wieder Bekanntschaft mit Verwandten von seiner Frau. Er war ja in Midian, bei Reguel, und während der Wüstenreise kamen dann die Brüder der Frau von Mose, und Mose hat sich mit ihnen, soll man sagen, von ihnen belehren lassen in gewisser Hinsicht. War nicht alles nur gut, aber auch Gutes. War auch Gutes dabei bei Hobab, hieß der Mann, oder? Hobab. Und aus dieser Linie kommt jetzt dieser Jonadab. Und dieser Jonadab, der konnte ja nichts dafür, dass er so einen wunderschönen Namen hat. Aber hat seinem Namen alle Ehre getan? Man muss bei den Namen immer aufpassen. Also der Name, das klingt bekriegt, der Name kann nichts dafür. Aber zum Beispiel Hans im Glück bei mir stimmt auch nicht, aber manchmal fühle ich mich so, ja. Und dann sieht man, wie er dieser Jonadab einen Namen hat. Jehova ist freigebig. Jehova ist freigebig. Das ist eine Übersetzungsmöglichkeit, das kann man sicher noch auch etwas anders übersetzen. Aber bemerkenswert ist doch sein Auftreten in 2. Könige 10. In 2. Könige 10, da lesen wir zwei Verse, Vers 15. Und er zog von dannen und traf Jonadab, den Sohn Rekabs. Ja, warum ist denn der Rekab unter dem Volk Israel? Er ist ja ein Midianiter. Ja, eben. Wir sehen, dass es Verbindungen gab, schon bei Mose hat das angefangen. Schon bei Mose. Und dieser Jonadab hat eine ganz hervorragende Bedeutung in diesen 2. Könige 10. Wenn ich weiterlese, der ihm entgegenkam und er grüßte ihn und sprach zu ihm, ist dein Herz redlich wie mein Herz gegen dein Herz? Und das war ja eine fürchterliche Situation hier. 2. Könige 10 mit Götzendienst und Ahasia und so weiter. Und Jonadab sprach, es ist. Wenn es so ist, so gib mir deine Hand. Und er gab ihm seine Hand. Da ließ er ihn zu sich auf den Wagen und stiegen und sprach, komm mit mir und zieh meinen Eifer vor Jehova an. Und jetzt überhüpfe ich einige Verse und lese den Vers 23. Und dann sehen wir, was der für eine, als Nicht-Israelite in Israel, eine ganz herausragende Rolle spielte. Vers 23. Und Jehu und Jonadab, der Sohn Rekabs, gingen in das Haus des Baal, forschet und sprach zu den Dienern, forschet und sehe zu, dass nicht etwa einer von den Dienern Jehovas bei euch sei, sondern nur Diener des Baal allein. Und sie gingen hinein, um Schlachtopfer, um Brandopfer zu opfern. Und dann sehen wir, wie jetzt getrennt wird. Jetzt wird getrennt, sodass wirklich die Diener Baals getötet werden konnten. Und eine ganz wichtige Rolle dazu hat eben dieser Rekabiter gespielt, der Jonadab. Herr Jesus, und so danken wir dir, dass du uns durch dein Wort auch immer Wegweisung gibst, dass wir erkennen, wo unser Weg sein soll, von was wir uns trennen müssen, weil es unter Gericht steht. So wie wir das auch hier bei diesem Jonadab sehen, ihn konntest du gebrauchen, um die Guten von dem Bösen zu trennen, damit du Gericht bringen konntest. Und so danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt geleitet durch das Wort Gottes auch getrennt sein können von böser Lehre, von schlechten Meinungen, von Eigenwillen, dass wir wirklich dir nachfolgen können im Glauben und völliger Frieden und völlige Freude haben dürfen. An dir, Herr Jesus. Amen.
Amen.
Darf ich noch etwas zum Hoab sagen? Das war ja auch, dieser Name war ja auch gefallen. Und eben in der Wüste, da wurde ich jetzt wieder dran erinnert. Und eben wegen diesem Leiten. Und als Mose ja vom Berg Sinai aufbrechen wollte, war ja eben dieser Hoab war ja von Mose gefragt worden. Und zwar in 4. Mose 10, Vers 29 können wir das nachlesen. Und der Mose wollte eigentlich, dass dieser Hoab ihm voranläuft und ihm dann die richtigen Lagerstätte durch die Wüste weist. Und er wollte ja nicht, er hat ja abgelehnt. Und da hat noch Mose noch einmal angehoben. Und da möchte ich anfangen, dort zu lesen. Vielleicht ab Vers 30, 4. Mose, Kapitel 10, Vers 30. Und jetzt spricht der Hoab. Und er sprach zu ihm, ich will nicht mitziehen, sondern in mein Land und zu meiner Verwandtschaft will ich gehen. Und er sprach, verlass uns doch nicht. Also da ist jetzt Mose am Sprechen. Denn du weißt ja, wo wir in der Wüste lagern sollen und du wirst uns unser Auge sein. Also der Mose wollte von diesem Hoab geleitet werden. Aber wir lesen dann später in der Geschichte weiter, dass das nicht gut vor Jehova war. Er war ja mit der Wolkensäule vorangegangen am Tage und in der Feuersäule in der Nacht und hat ihnen sicheres Geleit gegeben durch diese Wüste. Und Mose hat aber eben da auf menschliche Hilfe gehofft. Und das ist sicher auch für uns eine schöne Anwendung, dass wir eben uns völlig auf die Führung Gottes verlassen dürfen und uns nicht auf Menschen, auch wenn sie gut orientiert sind auf dem Weg, uns auch weisen könnten. Aber Gott will, dass wir uns auf ihn verlassen und ihn nachfolgen. Also das musste dann der Mose auch erlernen. Das kann man dann gut nachlesen in den Kapiteln. Wie da Gott darauf reagiert hat. Das wollte ich noch kurz sagen. Und möchte noch danken. Ja, Herr Jesus Christus, wir dürfen uns immer auf dich verlassen, auf unserem Lebensweg und uns von dir immer wieder leiten lassen, so wie du das auch durch den Psalm 139 zum Beispiel zum Ausdruck bringst, wenn David sagt, dass unsere Herzen geprüft werden sollen und dass du uns auf sicherem Wege führst und uns auf dem rechten Weg wieder zurückführst. Und so wie das der Mose auch lernen musste, dass er auf dich schauen musste, so dürfen wir das auch für unser Leben annehmen. Und so danken wir, dass wir auch wieder die neue Woche so anfangen können in diesem Wissen um deine Wegführung und dein Dasein. Amen.
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 So nebenbei sehen wir, dass die Wüstenwanderung nur durch die Wüste, die heutige Wüste Sinai ging, aber sie war nicht in der Wüste Sinai, sondern eben hier dort, wo der Hoab eine Ahnung hatte, nämlich in Midian, also im heutigen Saudi-Arabien. Da hatte er eine Ahnung Und darum steht das auch da, wo Andi gelesen hat. Du weißt ja, sagt der Mose, es ist ja dein Land hier. Du weißt, was für Wege wir gehen sollen. Und dann hat der Mose in einem völlig verständlichen Anflug von Fleischlichkeit sich auf den Bruder seiner Frau verlassen. Das ist ganz normal. Er war der Bruder seiner Frau. Aber zwei Verse nachher sagt das Wort Gottes schon, nee, nicht der Hobab, sondern die Bundeslade forscht, erkundet das Land. Also wir sehen das schon im Vers 33. Und sie brachen auf von dem Berge Jehovas. Übrigens, es gibt drei Berge Jehovas in der Bibel. Nicht nur einen, es gibt drei. Von dem Berge Jehovas. Drei Tage Reise weit. Und die Lade des Bundes Jehovas zog drei Tage Reise vor ihnen her, um ihnen einen Ruheort zu erkunden. Das war das Auge. Das war das Auge.
Wir haben heute gehört, dass wir das Wunderbare in den Händen halten, dieses Wort Gottes, heute bedruckt auf Papier mit irgendwie Farbe oder schwarzer Tinte bedruckt. Und ich da jetzt daran denke, diese Führung, wenn ein Blinder, einer, der körperlich blind ist, mit den Augen nicht sehen kann, das im Bilde zu einem Menschen, der Gott nicht kennt oder nicht will, und der hat dieses Buch vor Augen und er schaut nicht hinein. Kommt mir vor wie ein Blinder, der wirklich blind ist, also körperlich blind ist und etwas sehen kann, in das Licht Gottes kommen kann und das nicht macht, irgendwie so. Oder einer, der taub ist und jetzt irgendwie eine Möglichkeit hat, etwas zu hören, der würde doch eigentlich alles tun, um hören zu können, um, ich weiß nicht, die Stimme seiner Mitmenschen oder die Stimme, das Rauschen des Windes oder die Vögel, Tiere und so weiter, dass er das hören könnte. Aber wie viele Menschen haben dieses wunderbare Buch in der Hand oder können es haben und lehnen es ab, es aufzumachen und drin zu lesen und es wirken zu lassen. Das ist nur so ein Gedanke, der mir jetzt gekommen ist. Eben auch wie mit diesem Hobab, den man dann nimmt als Leiter, als Führer, heute alles getan wird, dass Blinde wieder sehen können. Irgendwie habe ich gerade heute, glaube ich, etwas gelesen, ist alles verständlich irgendwie, aber das Wichtigste, das wollen die meisten Menschen nicht. Und ich nehme an, unter den Tauben und den Blinden, physischen, wird das nicht viel anders sein.
Können wir vielleicht das Lied 200 singen? Die Rehabiter hatten eine Freude an Jehova. Und das Lied drückt auch was von der Freude, die man am Herrn Jesus haben darf, haben kann.
Freude preisen wir, Herr Jesum, deiner Liebe Wundertat, die aus tiefsten Sünden tiefen uns mit Macht gezogen hat und nach Gottes Gnaden willen uns vor Gott verherrlicht hält. Denn zu Königen und Priestern machtest du uns Siegesheld. Lob und Dank sei dir, Erlöser, der für uns zur Sünd gemacht, in uns sagbar tiefen Leiden Gott so er sein Werk vollbracht, seine Majestät verherrlicht,
seine Liebe offenbart. Gottes Lamm sei hochgepriesen, das für uns geopfert ward. Preist ihr, großer Überwinder, der im bittern Todesgang an den blutigen Marterholze völle jeden Feind bezwang. O, wir fallen dir zu Füßen, rühmen deine Siegermacht, rufen huldigend von Herzen, dir, o Herr, sei Lob gebracht. O Anbetung, Preis und Ehre, bringen wir, Herr Jesu, dir, unerforschte Höhen und Tiefen, sieht erstaunt der Glaube hier, Herrlichkeiten der Erlösung, Frucht des Werks am Kreuzestamm, sei erhoben, sei gepriesen, hoch sei Heiland Gottes Lamm.
Herr Jesus, wenn wir jetzt gemeinsam das Brot brechen und den Kelch teilen, so dürfen wir uns immer wieder daran, speziell diesem Zeitpunkt daran erinnern, dass du dich hingegeben hast in den Tod, dass du, der ewige Sohn Gottes, den Willen des Vaters getan hast, dich hingegeben hast, Mensch geworden bist, durch diese verlorene Welt gegangen bist, deinen Weg, den du vom Vater hast oder hattest, bis nach Golgatha, bis ans Kreuz, und du hast dein Leben gegeben, damit wir Leben aus dir haben, damit wir dieses ewige Leben haben dürfen, das jetzt in uns ist und aus dem wir Leben haben, dein Leben. Und wir danken, dass wir das jetzt im gemeinsamen Brechen des Brotes auch bezeugen dürfen. Wir wollen dich damit preisen und dich erinnern und loben. Amen.
Amen. Amen.
Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich gegeben hast. Ja, wir durften im Glauben gleichsam dein Fleisch essen und dein Blut trinken. Und wenn wir jetzt Leben aus dir haben, uns von dir genährt haben,
Also dürfen wir in deiner Kraft dir nachfolgen und dir dienen. Und wir dürfen staunen, ob dem Opfertod, den du erlitten hast, dieses eine Opfer, das Gott annehmen konnte, dieses eine Opfer, das notwendig war, dass Verlorene errettet werden konnten und Verlorene das Leben bekamen. Und so danken wir von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass wir jetzt, auch jetzt, wenn wir von dem Brot gebrochen haben und aus dem Kelche trinken, an deinen Tod denken, deinen Tod verkündigen dürfen, bis dass wir bei dir in der Herrlichkeit sind. Amen.
Amen.
Da machen wir kurze Pause bis um 15:45. Viertel vor treffen wir uns wieder. Dann wollen wir weiterfahren. Wir sind komplett, und zwar bei der Wappentrachtung 1. Mose Kapitel 39. Wenn der Valentin uns nächsten Abschnitt liest und der Andi seine Zusammenfassung.
Ja, wir sind jetzt schon ziemlich weit vorangeschritten im 1. Mose. Heute beginnen wir mit Kapitel 39. Ich lese ab Vers 1 vielleicht bis 20 wegen dem Zusammenhang. Und Josef wurde nach Ägypten hinabgeführt, und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein ägyptischer Mann, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Und Jehova war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er war im Hause seines Herrn, des Ägypters. Und sein Herr sah, dass Jehova mit ihm war und dass Jehova alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Und Josef fand Gnade in seinen Augen und diente ihm. Und er bestellte ihn über sein Haus. Und alles, was er hatte, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt und über alles, was er hatte, dass Jehova das Haus des Ägypters segnete um Josefs Willen. Und der Segen Jehovas war auf allem, was er hatte, im Hause und auf dem Felde. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs, und kümmerte sich um gar nichts bei ihm, außer um das Brot, das er aß. Und Josef war schön von Gestalt und schön von Angesicht. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf das Weib seines Herrn ihre Augen auf Josef und sprach: Liege bei mir. Er aber weigerte sich und sprach zu dem Weibe seines Herrn: Siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Hause, und alles, was er hat, hat er in meine Hand gegeben. Niemand ist größer in diesem Hause als ich, und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, indem du sein Weib bist. Und wie sollte ich dieses große Übel tun und wieder Gott sündigen? Und es geschah, als sie Josef Tag für Tag ansprach und er nicht auf sie hörte, bei ihr zu liegen, bei ihr zu sein, Da geschah es an einem solchen Tage, dass er ins Haus ging, um sein Geschäft zu besorgen. Und kein Mensch von den Leuten des Hauses war da selbst im Hause. Und sie ergriffen bei seinem Kleide und sprach: Liege bei mir. Er aber ließ sein Kleid in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Und es geschah, als sie sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war, da rief sie den Leuten ihres Hauses und sprach zu ihnen und sagte: Seht, er hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, um Spott mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen, und ich habe mit lauter Stimme gerufen. Und es geschah, als er hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Kleid neben mir und floh und ging hinaus. Und sie legte sein Kleid neben sich, bis sein Herr nach Hause kam. Und sie redete zu ihm nach diesen Worten und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um Spott mit mir zu treiben. Und es geschah, als ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Kleid neben mir und floh hinaus. Und es geschah, als sein Herr die Worte seines Weibes hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sprach: Nach diesen Worten hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn in die Feste, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war da selbst in der Feste. Bis hierhin.
Ja, es folgt nun die Zusammenfassung vom letzten Mal. Die Geschichte mit Juda ist sehr verworren und ist für uns kaum nachvollziehbar. Kain und Lamech waren Mörder, doch die Todesstrafe für Mörder ist erst seit Noah von Gott verordnet. Einst hat Esau sein Erstgeburtsrecht gegen Essen verkauft. Juda hat durch seine Hurerei sein Erstgeburtsrecht vergeben. Tamar erhielt die Insignien Stab, Schnur und Siegelring von ihm. Es war immer Betrug im Spiel, wenn die Frauen nicht erkannt wurden. So hat Jakob nicht erkannt, dass es sich um Lea handelte, und Juda nicht, dass es sich um seine Schwiegertochter handelte. Doch alle unsere Übertretungen haben stets Konsequenzen. Juda hatte eine hohe Moral und verurteilte Tamar. Doch das, was er von anderen verlangte, kam auf ihn zurück, und so wurde seine eigene Unmoral aufgedeckt. Die Schnur, der Stab und Ziegelring waren wichtige Dinge. So wurde die Schnur zum Vermessen benutzt, der Stab und Ziegelring zum Herrschen. Es waren Insignien, die so wertvoll wie ein heutiger Tresorschlüssel ist. Die Kleider gaben Auskunft über den Zustand und Stellung einer Person. So trug Tamar Witwenkleidung, und als sie sich als Hure ausgab, trug sie entsprechend andere Kleidung, so dass Juda getäuscht wurde. Tamar half ihrem Recht nach, und Juda war vermutlich abergläubisch, denn er hatte Angst, seinen jüngsten Sohn auch noch zu verlieren. Das deswegen, weil Jehova alle anderen Söhne getötet hatte. Peretz wurde ein roter Karmesinfaden angebunden. 1. Mose 38, 28. Dieser rote Faden setzt sich mit Rahab in Jericho fort. Josua 2, Vers 18. So wie das eine Ende des Fadens das Ende im verheißenen Land ist, so ist das andere Ende des Fadens der Anfang im verheißenen Land. Zwischen diesen beiden Bibelstellen bzw. in der Länge des Fadens liegt der Schauplatz in Ägypten. Die Geburt von Peretz und Serach erinnert an die Geburt von Esau und Jakob.
Das Erstgeburtsrecht ist vom Menschen, doch Gott sucht sich stets der Geeignetste aus. Vergleiche zum Beispiel Jakob, David, Salomon und noch viele andere. Das war's von mir. Vielleicht hat noch jemand andere Punkte dazuzufügen oder hat auch Korrekturen anzubringen.
Ja, es ist schön, dass du gerade diese Verbindung im Lande und wieder im Lande mit dem Umweg nach Ägypten da verknüpft hast. Und da kommen wir ja jetzt dazu. Und Josef wurde nach Ägypten hinabgeführt und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein ägyptischer Mann, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dort hinabgeführt hatten. Dann schaue ich mal in den Psalm 105. Wo ja auch ein Teil der Geschichte Israels abgebildet ist. Und da steht im Vers 17. Oder vielleicht schon ab Vers 16. Und er rief eine Hungersnot über das Land herbei. Jede Stütze des Brotes zerbrach er. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde zum Knechte verkauft. Man presste seine Füße in den Stock. Er kam in das Eisen. Bis zur Zeit, dass sein Wort eintraf, das Wort Jehovas läutete ihn. So, also das war als Einstieg.
Man liest hier, dass Josef nach Ägypten hinabgeführt wurde, praktisch Ägypten als Sinnbild für die Welt und hinabgeführt, spricht auch von einem topografischen Gefälle. Also das kann man dann auch noch geistlich in Beziehung setzen. Und ein topografisches Gefälle wird zum Beispiel auch in Lukas 10, Vers 30 im Gleichnis vom barmherzigen Samariter erwähnt. Und da steht, Jesus aber erwiderte und sprach, ein gewisser Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Und Josef fiel auch in die Hände von Räubern, also von Menschenräubern, in die Hände seiner Brüder und dann der Midianiter. Also hier sind gewisse Parallelen zu sehen auch.
Und alles geschah in der näheren oder weiteren Verwandtschaft, wie die Midianiter sind ja auch verwandt quasi mit über Abraham.
Vielleicht auch etwas, was wir immer wieder auch sehen dürfen hier bei Josef im Vergleich zum Paulus. Beide waren lange Jahre auf sogenanntem Abstellgeleise. Der eine in Arabien, der andere in Ägypten im Gefängnis. Später war der Apostel auch im Gefängnis, einige Male im Gefängnis. Aber wo hat die Welt am meisten bekommen durch den Apostel Paulus, ja, als er in dieser Not war? Und in dieser Not hat Gott auch den Josef vorbereitet für den Dienst vor dem Pharao. Also das, ich glaube, 13 Jahre lang war er auf die Seite gestellt im Gefängnis. Aber das sind Zeiten, die Gott als Prüfungen, Verführungen zulässt, um uns zu formen. Um uns zu formen für den Dienst. Und das sieht man hier natürlich wunderbar dann jetzt ab in diesem Kapitel.
Und das ist ja jetzt überhaupt nichts Abwegiges, sondern ich denke auch, wer eine weltliche Position von Bedeutung, also Regierung oder CEO oder Leiter von irgendwas, haben muss, der wird ja auch, der muss ja auch durch Prüfungen gehen, der wird auch geformt. Das ist nicht ohne Leidensdruck möglich, das ist nicht ohne vielleicht auch mal weit weg zu müssen, Einsamkeit zu verspüren, Widernisse und so. Ich denke auch, Mose musste 40 Jahre lang dumme Schafe hüten, um es mal so auszudrücken. Obwohl Schafe angeblich nicht dumm sind, die sind bloß ein bisschen speziell. Also das beiseite tun zum Lernen, zum Prüfen, zum Formen ist generell ein wichtiger Punkt für uns Menschen. Denn dadurch lernen wir vielleicht mal Bescheidenheit, auf Gott zu vertrauen. Und wir lernen uns auch genauer kennen, wo unsere Grenzen, wo unsere Stärken und Schwächen sind, wenn wir da in diese Ecken gestellt werden, wo das deutlich wird.
Zu dem Psalm 105, den Wolfgang erwähnte, Vers 17, also Josef wurde gesandt von Jehova. Ich denke, Josef fügte sich in seine Sendung. Er wusste nicht in direkter Linie, wie es geschehen sollte, aber im Laufe der Abfolge fügte er sich in den Willen Jehovas. Das war beim Herrn Jesus, denke ich, anders. Er wusste um seine Sendung. Augenblick, Sprüche 8, Vers 23 möchte ich da lesen. Und da steht, ich war eingesetzt von Ewigkeit her, von Anbeginn, vor den Uranfängen der Erde. Also es heißt eigentlich, er war eingesetzt von Ewigkeit her als Messias Israels und Heiland der Welt. Also er wusste um seine Bestimmung. Und was auch noch interessant ist, ist die viel zitierte Stelle aus Philipper 2, Vers 5. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, welcher daher in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm und so weiter. Also er wurde auch als Knecht in die Welt gesandt in seiner Bestimmung. Gleichsam aus Ägypten als Synonym für die Welt.
Interessanterweise musste sogar der Herr Jesus was lernen. Hebräer 5, Vers 8. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Also das ist auch als nicht als Gott, sondern als Mensch ist es wohl zu betrachten.
Ich möchte vielleicht erinnern, wir haben ja von der Anbetungsstunde von Andi gehört, das Beispiel mit Hobab, dass Mose von ihm erwartet hatte, also das, was Gott Gänsefüßchen liefern musste, nicht auf ihn sollten sie die Hoffnung setzen. Und Josef, er ging es ja genauso ähnlich. Im Gefängnis erwartete er Hilfe vom Mundschenk und vom Bäcker. Aber nur bei Josef war ja auch dann die Erkenntnis, dass Gott einen Plan hatte und ihn auch ausgeführt hat. Ne? Wenn wir gucken in 1. Mose 45, 5, da sagt er das selber, der Josef, 1. Mose 45, 5, vielleicht ab 4, 1. Mose 45, 4, da sprach Josef zu seinen Brüdern, trete doch zu mir her. Und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun betrübet euch nicht und es entbrenne nicht in euren Augen, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Das ist eine wunderbare Stelle. Jetzt aber auch dann Sprung vielleicht in Apostelgeschichte. Die haben wir ja gelesen oder lesen am Donnerstag. Und da hat es auch eine sehr gute Bibelstelle, Apostelgeschichte 4. Darüber haben wir schon mal gesprochen. 4, Oder vielleicht Vers 27. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit wieder deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. So sehen wir hier den Dirigenten und den eigentlichen Bewirker vom Ganzen und nicht den Menschen im Vordergrund.
Ich möchte Apostelgeschichte 7 auch gleich noch erwähnen. Da redet ja der Stephanus, oder? In Apostelgeschichte 7 auch noch vom Josef im Kapitel 7, Vers 9. Und die Patriarchen neidisch auf Josef. Also er sagt, die Patriarchen, oder? Erwähnt er hier schon. Die Patriarchen neidisch auf Josef verkauften ihn nach Ägypten. Und Gott war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Drangsalen und gab ihm Gunst und Weisheit vor Pharao, dem König von Ägypten, und so weiter. Eben, er redet den wahren Josef, er redet ja zu den Juden, oder? Hier, Pharisäern und so. Und den wahren Josef haben sie ja schon getötet, oder? Haben sie auch verworfen. Aber durch den Heiligen Geist, der ja gekommen ist, redet er jetzt immer noch in Gnade zu den Juden, der Stephanus. Er wollte, oder? Das ist Gnade, dass sie sich bekehren, dass sie umkehren. Eben das Bild vom Josef. Aber schlussendlich haben sie auch eben Stephanus gesteinigt.
Vielleicht noch einen kleinen Hinweis auf Unterschiede in Kapitel 38 zu Kapitel 39. Beides Mal wird ein Mann verführt. Beides Mal. Aber die Reaktion war komplett unterschiedlich. Wir denken, die Tamar, die verführte den Juda. Sie hat ihn verführt. Und was hat der Juda gelassen? Im Prinzip alle Insignien seiner Stellung, seiner Macht, kann man vielleicht noch nicht sagen, aber seiner Stellung. Und unser Josef hier wurde auch verführt. Im Gefängnis, muss ich das mal vorstellen, oder? Oder im Haushalt, vielleicht da noch eher im Haushalt verführt. Und was hat er gelassen? Also lieber die Kleider lassen, wie verführt zu werden. Das hat er getan und er ist den Begierden, die da sind, die hatte der auch. Aber hundertprozentig, der war auch ein Mann. Der hatte die Begierden auch, aber hat gesiegt über die Begierden. Das ist der Unterschied. Und ging es ihm jetzt besser dadurch? Ja, eben nicht. Aber wer war mit ihm? Und da steht im Vers 2, und Jehova war mit Josef. Komme, was wolle. Wenn man auch das sittlich-moralische Leben richtig führt zu Ehren Gottes, dann kann einem die Welt immer noch ins Gefängnis werfen. Aber Jehova, der Jesus, ist mit uns.
Das ist ganz interessant. Dieser junge Mann, ich sag mal so 17, 18 Jahre alt, besten Jugendalter sozusagen, der wurde an seiner empfindlichsten Stelle gepackt. Und ich vergleiche das jetzt mal mit einem anderen jungen Mann. der wurde auch an seiner empfindlichsten Stelle gepackt. Das war der Daniel, aber der war etwas jünger. Das war ein Bub, der herangewachsen ist. Was haben die Buben? Hunger. Also ich kenne es von mir früher, ich kenne es von meinem Sohn. Das ist einfach, die haben Kohldampf. Und nichts wichtiger als gutes Essen. Hauptsache Essen, ja. Das ist eben so. Und die beiden wurden eben an ihren schwächsten Stellen gepackt und waren überwintert. Also man kann wirklich diese Parallelen setzen. Der Josef eben durch die Sexualität und der Daniel durch den Hunger oder durch Fleisches, also Stillen des Hungers.
Ich möchte auch noch was zu Vers 2 sagen. Vers 2, Jehova war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Das ist noch interessant im 1. Mose. Das heißt, das habe ich mal angeschaut, oder? Das Wort heißt Zalach, gelingen. Eben gelingen, etwas tun und dann gelingen, Erfolg haben oder Glück. Das Wort kommt jetzt 7-mal vor im 1. Mose. Auch Vers 4 auch noch und dann im Gefängnis auch, Vers 23 am Schluss. Und was er tat, ließ Jehova gelingen. Eben das ist, und das kommt noch im 1. Mose 24 vor. Oder dort, wo der Knecht die Braut gesucht hat. Da kommt es 4-mal vor. Dort ist es mit Glück. Oder Jehova hat Glück gegeben, übersetzt, oder es gelang, oder ähnlich. Eben, da wissen wir schon mal, was Glück ist. Glück ist etwas, wenn uns etwas gelingt, oder auf der Arbeit, oder irgendwas macht und es gelingt, dann hast du ja Freude. Das bringt Glück, oder wenn etwas gelingt. Das ist nicht. Wie Hans im Glück, oder? Da kann man auch lernen, einen großen Goldklumpen. Der hat jetzt einen großen Goldklumpen bekommen, aber der war nicht froh. Der hat alles verschenkt und wollte lieber eine Kuh und so weiter, oder? Am Schluss war er, glaube ich, dann zufrieden, oder? Und aber eben auch das Bild einer Schön, es gelang ihm alles, dem Josef, oder? Eben in Not, oder? Und dann eben mit der Braut, oder? Dann kam er am Schluss, oder der Herr Jesus, oder? Hat alles getan und am Schluss bekommt er die Braut. Einfach so der Gedanke.
Ja, ich finde dieses, und Jehova mit Josef, das ist so ein Leitmotiv, was wir mehrfach auch hier sehen, selbst im Gefängnis. Also ich denke, das ist auch eine Anwendung, die wir für uns ziehen können. Wenn wir treu sind, Gott ist in allen Mühsalen, Trübsalen, Prüfungen, Gefängnis, Leiden mit uns. Und es ist manchmal menschlich schwer zu ertragen, aber dadurch wird es erträglich, dass er bei uns ist, dass wir das wissen. Und das ist ja heute auch gerade für uns so, da wir den Geist Gottes haben, wirklich in einer Form, was halt die damals noch nicht hatten. Da kam auch der Geist Gottes, aber eben nicht ständig wohnend. Heute haben wir ihn in uns. Und das ist eine noch viel tröstlichere Sache, als was die damals verspürt haben. Selbst wenn der Josef Träume hatten, die prophetisch waren. Aber er hatte es nicht so direkt, wie wir das heute seit eben Pfingsten als Gläubige haben. Und das Schöne ist, und sein Herr sah, dass Jehova mit ihm war und dass Jehova alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Das ist also nicht nur ein Gefühl bei Josef, sondern es hat sich in seinem ganzen Handel und Wandel erwiesen. Und ich denke mal auch Anwendung für uns, wenn wir den Geist Gottes empfangen haben, wenn wir gläubig sind, muss ich es auch im Leben zeigen, dass da was anders ist.
Hat auch mal jemand gut festgestellt, dass der Josef im Gefängnis schon das hatte, was Israel im tausendjährigen Reich im Neuen Bund hat. Segen. Segen. Im Neuen Bund, dann, der mit Israel geschlossen wird. Und da sehen wir schon in 1. Mose 12, Vers 2. In 1. Mose 12, sage immer, wenn diese Israel-Fanatiker wenigstens diese drei Verse mal richtig gelesen hätten, oh, da wäre schön. 1. Mose 12, ich lese Vers 2. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Wer wurde gesegnet im Gefängnis? Ja, das sehen wir hier. Der Josef war gesegnet und wer hat es entdeckt? Wer hat es entdeckt? In diesem Hause, war noch nicht mal im Gefängnis, in dem Haus des Ägypters, segnete um Jehovas Willen. Die Welt wird gesegnet, wegen wem? Durch Israel im tausendjährigen Reich. Heute steht die Welt unter dem Fluche. Wegen welchem Volk? Steht in der Bibel. Wissen die wenigsten wo? Ich schon. Die Welt ist unter dem Fluche wegen Israel. Man muss halt die Propheten lesen. Aber das wird kehren. Die Welt wird gesegnet wegen Israel. Aber erst im tausendjährigen Reich. Jetzt ist die Welt unter dem Fluche wegen Israel.
Das heißt, die Welt ist unter dem Fluche, seit Israel aus betrieben wurde, 500 nach vor Christus. Kann man das so sagen? Also seit der Zeit der Nation angebrochen ist, mit Babylon und Persien, Griechenland, Rom.
Man muss sich das mal auch gelüstlich vorstellen. Da ist ein Sklave, Josef war ja verkauft worden, ein Sklave, im Hause eines Ägypters. Und was macht dieser Ägypter? Der gibt ihm alles. Das heißt, das, was durch den Josef, was er erarbeitet hat, was er getan hat in dem Hause, war so überzeugend, dass er ihm alles anvertraut hat, außer seine Frau. Er hat ihm alles anvertraut, außer seine Frau. Das ist natürlich ein Zeugnis. Steht nur in einem Satz, aber das ist überwältigend, oder? Und ich denke auch, wenn wir gute Arbeit machen, rein im Beruf, gute Arbeit, oder? Mit gutem Willen, der Erfolg ist ja nicht immer dasselbe. Das ist Umstände halber. Aber wenn wir gutwillig die Arbeit machen, ist das ein Zeugnis.
Ja, vielleicht noch da anschließend anknüpfend. So beliebt, habe ich immer wieder festgestellt, gerade auch in Deutschland, aber auch woanders, wird viel gemeckert über die Arbeit ist zu schwer, zu wenig Geld, zu viel Belastung. Und ein Christ zeichnet sich dadurch aus, wenn er das wirklich ernst meint, dass er auch die schwierigsten Dinge ohne zu meckern, ohne zu murren macht. Natürlich muss man gewisse Umstände schon ändern, wenn es machbar ist, aber wir meckern nicht, wir murren nicht. Das ist immer ein schlechtes Zeichen.
Wir haben ja vorhin gehört, dass ja eben der Josef alles erhalten hat, bis auf die Frau. Und ich weiß nicht, ob der Gedanke abwegig ist, aber es ist fast so wie im Garten Eden, als der Mensch alles erhalten hat, bis auf eine Sache, die er nicht antasten sollte oder nicht essen sollte, muss man da schon präzis sein. Und ich habe einfach so fast so die Parallele gesehen, da ein bisschen eine Ähnlichkeit der Sache. Und Josef hat sich darin eben völlig daran gehalten. Und er ist darin sicher auch ein Vorbild auf den Herrn Jesus, der eben auch im ganzen Willen Gottes wandelte und nichts Falsches getan hat, das vielleicht einfach so diese Verlinkungen.
Es ist eigentlich schon erstaunlich. Es ist ein junger Mann, der durchaus naiv Dinge über seine Brüder kolportierte, der sich in die Hände seiner boshaften Brüder ausgeliefert hatte, nachdem sie ständig über ihn verachtet haben. Oder er hat ja Prophezeiungen bekommen, dass er der König ist, oder dass die sich vor ihm verneigen müssten. Und die waren natürlich alle verärgert. Und er war naiv und hat es dann noch weiter erzählt. Und jetzt plötzlich sieht man einen jungen Mann, der ist gehorsam, widersteht der flieht diese sexuelle Versuchung. Und das aus einem Haus kommend, wo wirklich üble Verhältnisse herrschen. Also diese Brüder, das war ja nun wirklich kein Vorbild, was er da sehen konnte. Und trotzdem war er doch auf eine Art und Weise reif und moralisch gefestigt. Das ist erstaunlich. Also das ist wirklich fantastisch, was man hier sieht. Man könnte Ähnliches von Daniel sagen.
Vielleicht, Wolfgang, war er gar nicht naiv. Er war ein Prophet. Und wenn jetzt ein Jesaja oder ein Jeremia oder ein Daniel gedacht hätten, oh, ich halte besser den Mund, das gibt mir nur Ärger, wenn ich das jetzt weitersage, dann wären sie untaugliche Propheten gewesen. Aber ein Prophet muss ja das, was Gott ihm gegeben hat, weiter schreiben, sagen, reden, wie auch immer, und selbst wenn es ihm an den Kragen geht. Und der Traum, der war ja von Gott, das sieht man ja dann erst in Offenbarung 12, oder? Da geht der Bogen dann zu, wenn man sieht, wie diese Stämme wieder da sind. Und wie sich vor ihm, vor dem wahren Josef verneigen müssen. Er hat das verkündet und es ging ihm an Kragen, aber Gott war mit ihm in jeder Lage. Also so hat Gott ihm auch persönlich vorbereitet, natürlich auch, klar.
Bei dieser Sache fällt mir der Prophet Jeremia ein, der sehr jung berufen wurde. Der durfte nicht heiraten. Der wollte gar nicht mehr weissagen und konnte es, der musste aber, weil es so ein Brennen, so ein Drang in sich spürte. Es tritt ja auch in verschiedenen Versen aus. Ich weiß jetzt zwar nicht genau wo, aber er hat es getan. Und das ist dann, das glaube ich dann schon, dass das eben von Gott gewirkt war, vom Geist Gottes.
Oder wenn wir jetzt so als senkrechte Christen den Hosea gesehen hätten und seine Frau, was hätten wir so gesagt hinten herum? Aber er musste es. Er musste es. Er musste es. Und du hast ja am Donnerstag noch eine wunderbare Stelle gelesen, dann aus Hosea 2, oder? Da sieht man, wie der Bogen dann zu Hosea 1, Vers 9 kommt, dann Hosea 2, Vers 4, dann geschlossen wird. Ist zwar noch nicht geschlossen, aber er wird geschlossen.
Also ich musste auch an Hesekiel denken, 13 und 33.
Das, da war er sogar, jetzt der Hosea war, der Hesekiel war verpflichtet zu sagen, sonst kommt das Blut auf deinen Kopf zurück, wurde ihm gesagt.
Oder vielleicht noch als letztes Beispiel der Apostel Petrus. Der hat in kritischer Situation gesagt und sagt das ja nicht im Internet. Also ich sage schon, aber die, den ihr gekreuzigt habt, die Israeliten haben den Herrn Jesu gekreuzigt. Das sagt er auf vollem Podest. Sagt Petrus, weil es stimmt. Und das ist Gottes Wort. Er muss es so weitersagen. Und durch dieses Reden von Petrus hat sich schon mancher Israelite bekehrt. Nicht durch Lieb-Lieb-Reden, sondern durch Wahrheit-Reden wird man getroffen.
An einer Stelle spricht ja auch davon, dass sie ihn ermordet haben. Also das ist ja 1. Mose 9. Ja.
Ich möchte noch ganz kurz hinweisen, wenn wir den Josef mit dem Herrn vergleichen als Bild auf den Herrn, müssen wir natürlich auch immer da den Bilderrahmen nicht zu weit machen. Der Herr Jesus musste sicher nicht, er musste den Gehorsam lernen. Er lebte im Gehorsam. Er musste lernen, was das alles bedeutete in diesen Leiden. Oder er musste diese Leiden erleben, kann man vielleicht sagen, als Mensch. Aber wäre sicher nie ungehorsam gewesen. Er hatte sicher keinen Kampf mit dem Ungehorsam, ganz sicher nicht. Und auch wenn wir hier diese Stelle anschauen, bei Josef war natürlich ein Mensch im Staub, also und in Sünde geboren. Und er hatte natürlich diese Veranlagung in sich drin, er hatte die Sünde in sich und konnte sich aber dagegen entscheiden, gegen diese oder in dieser Prüfung, gegen diese Versuchung von dieser Frau. Der Herr Jesus hätte das ganz sicher nie, keinster Art und Weise, irgendwie diese Versuchung als Versuchung in diesem Sinn erlebt. Das muss man einfach dann auch wieder, das Fünfe gerade stehen lassen und aufpassen, dass man nicht irgendwie da falsche Gedanken kommt. Das sind natürlich Schöpfungsordnungen, die der Herr selber in diese Schöpfung gelegt hat, und an diese haben sich die Menschen zu orientieren. Und der Mensch der Sünde, der hat natürlich, oder der Mensch, der sündige Mensch, der muss natürlich sich da permanent drin üben, entscheiden, tun.
Wenn ich noch daran kurz anknüpfen darf, was Olivier gesagt hat aus Hebräer 5. Das ist halt jetzt deutsche Sprache und da muss man gut aufpassen. Zwischen Gehorsam und Gehorchen ist ein himmelweiter Unterschied, ist überhaupt nicht zu vergleichen. Der Jesus musste nicht gehorchen lernen. Übrigens, Wolfgang, der Olivier hat es immer perfekt gesagt. Also, ich will es noch verschärfen. Der Jesus musste nicht das Gehorchen lernen, weil er war kein Sünder. Er hatte keine Sünde in sich. Darum musste er nie das Gehorchen lernen. War gar nicht ein Problem. Aber der Jesus hatte etwas noch nicht. Und das ist das Prinzip Gehorsam. Weil Gott wurde Mensch. Als Gott war er nie gehorsam. Wem auch. Unmöglich. Aber als Mensch
musste er ein Prinzip lernen, den Gehorsam, nicht gehorchen. Gehorchen war bei ihm auch keine Frage. Aber das Prinzip Gehorsam musste er lernen. Muss auf deutsche Sprache schreiben, nicht so, man überhört das noch gern. Sorry, Wolfgang.
Kein Problem, es war wichtig. Ich habe gerade darüber nachgedacht, der Josef muss schon, als er die Prophezeiung von Jehova bekommen hatte, erst recht in Ägypten, ich denke, der war schon lange, ich sage mal, wie wir das ausdrücken, im Glauben. Das heißt, der hat schon wohl von Kindheit an einfach auch gesehen, es gibt Jehova, er handelt mit Jakob, seinem Vater und seiner Familie. Und er hat sich dann wohl, er hat an ihn geglaubt und hat sich damit auch wohl bekehrt. Das heißt, hier sehen wir schon einen alttestamentlichen Gläubigen vor uns, also schon als er diese Offenbarungen bekam. Sonst hätte er sie nicht bekommen, denke ich mal. Der war auch als junger Mann schon im Glauben sozusagen.
Dann ist die Zeit schon wieder um. Fahren wir das nächste Mal. Weiß nicht, Vers 14, ist das in Ordnung? Wenn ein, also 39, Vers 14 das nächste Mal, wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Jesus, so danken wir dir, dass wir wiederum so zusammen sein durften, um gemeinsam dich vor unserem Gott und Vater anzubeten. Dich, der du so Wunderbares getan hast, der du in deinem Leben gezeigt hast, dass du Gott und Mensch bist. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wiederum aus deinem Wort lesen durften und dass wir uns auch erfreuen durften, wir gesehen haben, wie dieser Josef sich brauchen ließ, um hier auf dieser Welt deine Prinzipien in dieser ägyptischen Familie zu zeigen, koste es ihn, was es wolle, und du hast ihn überreicht segnen können. Und so danken wir dir auch, dass wir wiederum für unsere Familien, Kinder, Großkinder einstehen dürfen. Du weißt auch da um jede Not, jede Gefahr, aber auch jede irdische Freude. Wir bitten dich einfach, hilf, dass sie sich alle auch ausstrecken und treu sein wollen im Leben wie dieser Josef. Amen.
Amen.
So wünschen wir euch allen eine gute Mahlzeit und einen schönen Tag, schönen Sonntag und eine gute Woche im Herrn. Tschüss.
Danke, schönes Sonntag. Tschüss.
Schönen Sonntag.